Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 7. Juli 2025, kurz nach 22.40 Uhr am Abend. Deswegen soll der Podcast heute auch etwas kürzer werden. Mal schauen, ob mir das gelingt. Und die Börsen natürlich dann jetzt in ihrem Feierabend. Heute kann man aber nicht unbedingt von einem wohlverdienten Feierabend sprechen, denn insbesondere in den USA gab es doch deutlich rote Vorzeichen, nachdem im Handelsverlauf bekannt wurde, dass Donald Trump wohl Zölle auf Japan und Südkorea in Höhe von 25% erheben möchte. Mit der EU, da soll es aber weiter Verhandlungen geben. Die sollen sogar gar nicht mal so schlecht laufen. Muss man mal schauen, was da rauskommt. Und generell hatte über das lange Wochenende Scott Bessent, der Finanzminister, auch gesagt, man stehe mit einigen Handelspartnern auch kurz vor dem Abschluss. Und es könnte sein, dass da eventuell die Fristen nochmal verlängert werden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Trump hatte im Vorfeld schon für etwas Entspannung gesorgt, denn die Zölle, die sollen jetzt dann zum 1. August erst kommen, nachdem es ja bisher hieß, am 9. Juli läuft diese Deadline aus und im Prinzip am 10. Juli können die dann eingeführt werden. Jetzt gibt es also nochmal 3 Wochen Gnadenfrist und das wurde am Markt zunächst mal mit etwas Erleichterung aufgenommen, aber im Tagesverlauf sind die Kurse dann doch deutlicher ins Rutschen geraten. Im Tech-Sektor muss man auch sagen, Tesla einer der großen Verlierer, nachdem Elon Musk sich ja jetzt endgültig mit Donald Trump überworfen hat und über das Wochenende dann via Twitter X angekündigt hat, eine neue dritte Partei in den USA gründen zu wollen, die America Party. Und da muss man auch mal schauen, was da rauskommt. Auf jeden Fall ist das sicherlich nicht unbedingt förderlich für Tesla und seine weiteren Unternehmen, die ja auch sehr stark von staatlichen Subventionen in der Vergangenheit profitiert haben und die auch an Staatsaufträgen hängen, gerade wenn man sich SpaceX anschaut. Und von daher hatte dieser Streit oder dieser jetzt komplett eskalierende Streit zwischen Trump und Musk auch teilweise bei Einzelaktien positive Folgen, gerade so aus dem Weltraumsektor, eine Rocket Lab beispielsweise, die konnte davon profitieren, aber darauf gehe ich gleich noch näher ein. Ja, und ein weiterer großer Verlierer, und da weiß ich allerdings jetzt nicht, woran es gelegen hat, heute auch der Chipsektor, der Philadelphia Semiconductor Index, in dem ja die Chipwerte allesamt gelistet sind, der hatte heute auch einen sehr roten Tag, verlor über 100 Punkte oder knapp 1,9%. Man muss allerdings sagen, die Chipwerte hatten sich zuletzt deutlich erholt, hatten eine sehr schöne Rallye hingelegt, wie das ja auch generell am Aktienmarkt der Fall war. Aber sie sind jetzt halt auch in einem Bereich angekommen, 5.500. Da haben sie vor einigen Wochen schon mal ein zwischenzeitliches Top geschrieben und das absolute Allzeithoch. Ja, das ist da auch nicht mehr allzu weit entfernt. Das lag so knapp unter 6.000. Das sind also keine 10% mehr. Und man muss jetzt mal schauen, diese Range 5.500 bis 6.000, in dem sich der Philadelphia Semiconductor Index trotz des Rücksetzers heute ja immer noch befindet, ob die gehalten werden kann, ob das vielleicht jetzt ein charttechnischer Widerstand ist, wo es dann vielleicht mal zu einer Konsolidierung kommt oder ob es dann irgendwann richtig nach unten geht oder aber der Durchbruch auf der Oberseite gelingt. Also das ist alles offen und definitiv, dass man in diesem Bereich auch mal Gewinne mitnimmt, sicherlich nicht ganz dumm. Ja, und wenn man sich dann die Einzelwerte anschaut, muss man sagen, der Philadelphia Semiconductor Index, der enthält ja 30 Werte und von denen waren 29 heute rot, also mit Kursverlusten. Es gab natürlich auch einige, die kleinere Kursverluste hatten, Applied Materials beispielsweise, mehr oder weniger unverändert, minus 0,14% oder auch Broadcom minus 0,36%. Auch eine Nvidia minus 0,66% konnte sich ganz gut halten. Auf der anderen Seite gab es aber eben auch Werte, die richtig auf die Mütze bekommen haben und knapp 5%, zum Beispiel Marvel Technology minus, aber auch eine Entegris, eine ON Semiconductor und einige andere. Und wenn ich jetzt sage, 29 von 30 Werten waren im Minus, dann bedeutet das auch, eine Aktie war im Plus und das war Wolfspeed, die ja quasi mit einem Bein schon in der Insolvenz stehen und die haben sich heute aus dem Stand einfach mal verdoppelt von 1,17 Dollar auf 2,34 Dollar und das konnte aber natürlich den Philadelphia Semiconductor Index am Ende auch nicht retten. Ja, wo wir gerade schon beim amerikanischen Markt sind, fangen wir vielleicht heute mal auch dort an und beginnen mit dem Nasdaq 100 und hier heute ein Minus von 181,40 Punkten auf 22.685,57, aber das ist charttechnisch, muss man sagen, kein Beinbruch. Auch hier haben wir zuletzt neue Allzeithochs bereits geschrieben. Jetzt versuchen wir uns so ein bisschen in dem Bereich auszupendeln, auszukonsolidieren. Es kann durchaus nochmal sein, dass wir in die Range 22.200 bis 22.000 zurückfallen. Das wären so 2-3% nach unten. Das wäre charttechnisch eigentlich nichts anderes erstmal als ein Pullback. Und solange wir über 21.800 bleiben. Solange sieht es tendenziell eigentlich gut aus und von daher den heutigen Tag, ja, sollte man dann auch nicht überbewerten. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite. Marvel Technology eben schon angesprochen, fast 5%. Die Aktie zuletzt ein schöner Run. Heute ein paar Gewinnmitnahmen. Dann Arm Holdings, der Chipsektor, wie gesagt, generell unter Druck. Deswegen auch Arm Holdings heute mit mehr als 5% im Minus. Und last but not least, eben schon erwähnt, der Top-Verlierer des Tages, die Aktie von Tesla, die damit auch unter die Marke von $300 wieder gefallen ist. Hier ein Minus von fast 7%. Und den Grund, den hatte ich ja auch schon genannt. Die Gewinnerseite hingegen Constellation Energy, DoorDash und Palantir Technologies. Constellation Energy kommt natürlich aus dem Energiesektor. Die Werte sind zuletzt im Zuge von des KI-Hype sehr gut gelaufen, weil man für diese ganzen Rechenzentren natürlich auch viel Energie braucht, zum Teil erneuerbarer, zum Teil wird aber gerade auch in den USA sehr stark auf Atomkraft gesetzt, was man in Deutschland ja nicht mehr möchte. Dennoch, die Aktie von Constellation Energy ist natürlich ein heißes Eisen, ist noch nicht lange her. Da stand sie noch über $350 und wenige Wochen, muss man sagen, später dann mit Trumps Zollzirkus ging es nach unten auf ja etwas mehr als 160, also mehr oder weniger aus dem Stand innerhalb von 2-3 Wochen mehr als halbiert. Inzwischen fast wieder die Verluste aufgeholt im Bereich von 320. Wie gesagt, sehr heißes Eisen, generell keine schlechte Aktie, aber da muss man auch ja sehr vorsichtig rangehen. Und aktuell ist sie ja wieder, wie gesagt, recht weit oben. Von daher würde ich da eher mal Rücksetzer abwarten, wenn ich da noch rein wollte. Dann DoorDash. Ja, da läuft's gut. Lieferservice in den USA. Es gibt ja auch in Europa hier Pendants wie beispielsweise Delivery Hero und andere, denen es nicht so gut geht. Aber in den USA, da läuft das Geschäft. Man sieht es auch bei Uber. Uber Eats läuft auch ganz gut. Und die Aktie von Uber, die jetzt heute hier nicht auf der Gewinnerliste auftaucht, war heute aber ein großer Gewinner mit über 3% plus und ist vor allen Dingen damit auf neue Allzeithochs gestiegen, was charttechnisch ein ganz klares Kaufsignal ist. Bei DoorDash sieht es aber nicht viel schlechter aus. Die Aktie ist schon vor wenigen Tagen auf neue Hochs gestiegen, über die Marke von 215, über die Marke von 220 und damit wurde hier eigentlich bereits ein Kaufsignal generiert, ja, das den Kurs zunächst mal zurück in Richtung der alten Allzeithochs von knapp unter $260 treiben sollte, aber das sind jetzt auch nur noch $10-11 bis dahin. Da könnte es dann kurzfristig auch nochmal ein bisschen auspendeln, vielleicht auch nochmal Rücksetzer geben. Sollte die Aktie aber neue Allzeithochs machen, oberhalb von $260, $265, dann kriegen wir hier sogar Kaufsignale Richtung zunächst 300 und später 325. DoorDash sieht also nach wie vor gut aus. Und Palantir Technologies hatte ich kürzlich auch in einem YouTube-Video besprochen. Grundsätzlich eine Aktie, die ich zu Kursen von 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, $15 immer positiv besprochen habe. Und generell gefällt mir das Unternehmen auch heute noch gut. Also da jetzt bitte nicht irgendwie was verwechseln. Aber selbst die Aktie des besten Unternehmens der Welt, und das ist Palantir heutzutage meines Erachtens noch nicht, kann irgendwann mal zu teuer werden und aus meiner Sicht ist das der Fall bei Kursen von fast $150. Die Aktie kommt zuletzt auch nicht mehr so gut voran. Wir hatten das in der Vergangenheit auch erlebt bei Nvidia. Erst einen Mega-Run nach oben, der ja durchaus auch fundamental berechtigt war, aber dann irgendwann wurde sie halt zu teuer und dann hat sie jetzt ein Jahr lang keine neuen Hochs mehr gemacht. Mehr oder weniger, bis es dann zuletzt jetzt dann doch geklappt hat. Und sowas kann bei Palantir jederzeit auch passieren. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich die Aktie schlecht finde. Das heißt nicht, dass sie crashen muss. Allerdings, wenn eine Aktie halt von $6-7 auf 140 quasi sich verzwanzigfacht, dann kann es natürlich auch jederzeit zu einer größeren Korrektur kommen, gerade wenn es am Markt nochmal rappeln sollte. Und von daher muss man das auch im Auge behalten. Eine Palantir, durchaus möglich, dass man die vielleicht nochmal unter 100 oder im Bereich von 100, 110 bekommt. Da wäre sie sicherlich deutlich interessanter als aktuell, wobei immer noch sehr teuer. Aber mittelfristig bin ich trotzdem hier weiter positiv gestimmt. Wer sie hat und wer sie auch schon früh gekauft hat zu Kursen von 6, 7, 8 oder $10, der sollte sich auch keine allzu großen Sorgen machen. Ich denke, dass es hier noch weitergehen wird, aber kurzfristig halte ich sie doch langsam für ein bisschen ausgereizt und es könnte hier durchaus sein, dass sie auch mal ein Jahr braucht, um sich auszukonsolidieren, um ein bisschen auszukorrigieren. Ja, und von daher, hier würde ich jetzt nicht mehr auf den Fahnenzug noch unbedingt aufspringen. Dann noch zum übrigen US-Markt. Nehmen wir zunächst den Dow Jones, den altehrwürdigen. Der war zu Beginn eigentlich noch relativ stabil und im Handelsverlauf ging es dann deutlich nach unten. Am Ende war es ein Minus von 422,17 Punkten oder 0,94% auf 44.406,36. Auf der Verliererseite die Aktien von Amgen, Biotech, zuletzt sehr wild hin und her gesprungen. Da muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Grundsätzlich die Aktie oder das Unternehmen ist auch nicht schlecht, aber die Aktie war zwischenzeitlich etwas heiß gelaufen. Zuletzt auch hier ja eine längere und sehr breite Pendelbewegung, in die wir hier übergegangen sind. Und die Aktie müsste definitiv über 325, über am besten sogar $350 steigen, um frische Kaufsignale zu generieren. Wobei sie sieht jetzt aber auch nicht so aus, als würde sie ganz tief fallen. Sie ist ja auch schon ein bisschen zurückgekommen. Dann Travelers Companies aus dem Finanzsektor. Kennt man vielleicht früher mit den Reiseshakes, habe ich von denen, glaube ich, immer mal wieder im Urlaub genutzt. Und ja, ein Unternehmen, das eigentlich an der Börse ein Schattendasein fristet, obwohl die Aktie im Dow Jones ist. Und sie liefert dennoch regelmäßig ab, wenn man sich auch den Chart anschaut hier. Gerade langfristig die Aktie eigentlich sehr, sehr gut gelaufen und zuletzt erst wieder ja mit dann neuen Hochs hier über der Marke von 195. Das hat sie vor einigen ja, Monaten, muss man sagen, geschafft und seitdem hier im Rallye-Modus hat wieder schon 20, mehr als 20, fast 30% draufgepackt. Kurzfristig auch hier die Luft etwas dünn, kann durchaus mal deutlicher zurücksetzen. Heute war es ja so ein Rücksetzer mit knapp 2%. Könnte durchaus sein, dass die auch mal über mehrere Tage ein bisschen zurücksetzt, nochmal Richtung 250 oder unter 250 Dollar. Aber generell ist das langfristig eine Aktie, die immer ganz gut gelaufen ist und ich sehe jetzt keinen Grund, warum sie in Zukunft jetzt viel schlechter laufen sollte. Und dann Sherwin-Williams. Ja, aus dem Bereich Lacke und Farben, glaube ich, sind die so ein bisschen. Und hier muss man sagen, ein Unternehmen, das ich vor vielen Jahren schon mal analysiert habe und damals kannte das noch kein Mensch. Und die Aktie ist danach sehr, sehr gut gelaufen und zwischenzeitlich dann in den Dow Jones aufgenommen worden. Nur, seit sie im Dow Jones ist, das ist so ein Phänomen, das haben wir in der Vergangenheit auch beim DAX und so schon öfter gehabt, da läuft es doch schlecht oder für den Kurs zumindest schlechter. Die Aktie ist mittlerweile von über 400 unter 350 gefallen. Das ist natürlich noch kein Beinbruch, das ist jetzt kein Crash oder so. Aber die Dow-Aufnahme hat kurzfristig hier nochmal beflügelt und seitdem werden hier einmal Gewinne mitgenommen. Und ja, es gibt auch andere Aktien, die in den Dow Jones aufgenommen wurden und die dann später alles andere als gut gelaufen sind. Von daher sollte man hier aufpassen mit dem Wert und ja, das durchaus ernst nehmen, dass da derzeit eine Korrektur läuft. Wie gesagt, es gab zuvor auch einen Boost nach oben, von daher muss man mal abwarten, wie sich das Ganze hier weiter verhält. Aber da sollte man jetzt nicht blauäugig in diese Kursverluste hinein kaufen, sonst sitzt man nachher vielleicht da mit einer Aktie, ja, die dann doch weiter gefallen ist. Obwohl Sherwin-Williams mir eigentlich ganz gut gefällt, aber hier, wie gesagt, charttechnisch ist das ein bisschen angeschlagen. Und dann die Gewinnerseite Nike, Nike, Walmart und Boeing. Nike hatte ich ja hier als Turnaround-Tipp öfter schon besprochen. Zuletzt hat das dann endlich funktioniert. Mit den Quartalszahlen sprang die Aktie nach oben. Dann gab es die Einigung im Zollstreit mit Vietnam, was auch Nike geholfen hat. Jetzt hat Nike zwar gemeldet, dass aufgrund der Zölle, die Vietnam trotzdem bezahlen muss, Preissteigerungen ja nicht zu vermeiden sind, aber die halten sich dann doch eher in Grenzen und alles in allem muss man ja auch sagen, wenn Nike es schafft oder wenn der Konzern es schafft, die Preise anzuheben, ja, dann sollte sich das auch positiv auf die Umsatz und vielleicht sogar dann später die Gewinnentwicklung auswirken. Also insofern, das könnte letztendlich dann Nike auch ein bisschen helfen. Man hat dann auch ja gute Gründe für die Preisanhebung, wenn man sagt, okay, hier durch die Zölle, man kann die Schuld also so ein bisschen auf Trump und die Politik abwälzen. Und mal schauen, wie es hier weitergeht. Die neue Strategie des zurückgekehrten ehemaligen hochrangigen Managers, der jetzt als CEO übernommen hat, dem Herrn Elliott, die gefällt mir auf jeden Fall. Die lautet ja so ein bisschen Back to the Roots. Und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann die Aktie ein Comeback startet. Und mittlerweile ist das am Laufen. Man muss aber auch sagen, charttechnisch hat sie sich zuletzt deutlich verbessert. Wenn sie jetzt auch nicht mehr unter 70 Dollar fällt, sieht das auch ganz gut aus. Aber auf der Oberseite, da wird es jetzt auch nicht so weiterlaufen wie zuletzt. Da gibt es charttechnische Widerstände im Bereich 80, 90 und 100 Dollar. Das heißt immer so alle 10 Dollar. Und von daher muss man da vorsichtig sein und sollte auch hier kurzfristig jetzt nicht mehr zu viel erwarten. Aber ein Anfang ist gemacht. Dann Walmart. Gab es zuletzt ja Gerüchte, dass die auch einen eigenen Walmart-Coin, Stablecoin rausbringen könnten. Generell die Aktie zuletzt ganz gut gelaufen, hat auch eine schöne Korrektur hinter sich. Charttechnisch sieht die Formation eigentlich sehr, sehr interessant aus. Wenn die Aktie nachhaltig über 100 Dollar steigen kann, hätte sie eigentlich ein fettes Kaufsignal. Dann könnte es sogar Richtung 120 am Ende gehen. Aber fundamental muss man sagen, ist die Aktie jetzt kein Superschnäppchen mehr und deswegen muss man bei der Aktie definitiv auch vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, oftmals ist es ja auch so, dass Aktien eben weiter steigen, als es fundamental gerechtfertigt wäre und auch weiter fallen natürlich, als es fundamental gerechtfertigt wäre. Und insofern muss man hier noch ein bisschen abwarten. Aber alles in allem, ja, muss man am Ende dann doch zu dem Schluss kommen, dass Walmart, wenn man sie im Depot hat, eine Halteposition darstellt, wenn man sie aber nicht hat, jetzt nicht unbedingt ein schreiender Kaufkandidat ist. Allerdings aus charttechnischer Sicht, wie gesagt, wenn sie nachhaltig über 100 Dollar steigen sollte, können es die Trader durchaus mal probieren. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Boeing, Hat zuletzt ja nach diesem Absturz in Indien nochmal auf die Mütze bekommen. Generell auch hier eine Aktie, die ich frühzeitig als Turnaround-Kandidat beschrieben habe, teilweise zu Kursen im Bereich von 150. Mit diesem Trump-Zollzirkus ging es nochmal richtig nach unten. Das war leider nicht so eingeplant, muss man sagen. Ich hoffe, dass da jetzt niemand groß ausgestoppt wurde. Denn er ist ja dann auch schnell wieder zurückgerudert. Und mittlerweile muss man sagen, wirkt Boeing immer mehr wie ein Profiteur von Trumps Handels- und Zollpolitik. Denn beispielsweise Vietnam, dort hat man ja eine Einigung gefunden. Vietnam akzeptiert 20% Einfuhrzoll in die USA. Im Gegensatz, die USA können ja ohne Zoll nach Vietnam exportieren. Wobei viele amerikanische Produkte wird es in Vietnam dann eh nicht zu kaufen geben, weil die halt für die Vietnamesen wahrscheinlich zu teuer sind. Aber im Zuge dessen möchte man auch halt dieses Handelsbilanzdefizit ausgleichen und deswegen überlegt man halt Boeing-Flugzeuge zu bestellen. Und das ist ja bei einigen Handelspartnern so, dass die sagen, okay, wir sehen ein, dieses Handelsbilanzdefizit ist schlecht und dann wir müssen da irgendwie mehr amerikanische Produkte kaufen. Und da bieten sich natürlich Boeing-Flugzeuge an, weil die halt recht teuer sind. Wenn man da mal 10 Maschinen bestellt, hat man direkt mal 3 Milliarden, und bei vielen kleineren Handelspartnern, ja, da ist das dann natürlich schon recht schnell ausgeglichen. Also insofern Boeing, die Aktie weiter im Steigflug, und ich bleibe dabei. Generell, ja, gefällt mir das Unternehmen. Das neue Management hat hier einen relativ guten Job gemacht und ist immer noch dabei, den zu machen. Hat hier die Probleme angegangen, natürlich noch nicht vollständig gelöst, aber man ist dabei, sie vollständig zu lösen, und das dürfte am Ende der Aktie auch wieder zu einem Höhenflug verhelfen. Wobei man sagen muss, das europäische Pendant Airbus, das ja im DAX notiert ist, die Aktie, das sieht jetzt auch nicht so viel schlechter aus. Die Aktie steht auch kurz vor einem Kaufsignal, und generell ist das natürlich auch ein, ja, quasi Duopol, was man da hat, und das war auch der Grund, warum ich immer an Boeing festgehalten habe, warum ich immer gesagt habe, die Aktie kann den Turnaround schaffen, und jetzt zeichnet sich das immer mehr dann auch ab. Ja, und dann gucken wir uns noch kurz den S&P 500 an. Hier heute ein Minus von knapp 50 Punkten, 49,37 oder 0,79%, 6.229,98, also mehr oder weniger 6.223 Punkte. Charttechnisch muss man sagen, der Rücksetzer auch hier noch kein Beinbruch. Es könnte theoretisch auch noch ein Stückchen tiefer gehen. Auch das wäre kein Beinbruch, wenn man hier nochmal in Richtung 6.100 bis 6.150 fällt. Selbst unter 6.100 wäre noch nicht aller Tage Abend. Dann wird es zwar charttechnisch leicht kritisch, aber der Chart wäre noch nicht kaputt. Nichtsdestotrotz, 6.100 bis 6.150 wären der klassische charttechnische Pullback, und anschließend könnte es dann weiter nach oben gehen. Gewinner, Verlierer. Auf der Verliererseite First Solar, der Solarsektor zuletzt sehr volatil. Ein Tag schießt nach oben, nächster Tag geht's nach unten. First Solar bleibt aber hier aus meiner Sicht eine der besten Aktien, die man in diesem Sektor sich da zu Gemüte führen kann, die man sich da vielleicht auch kaufen kann an schwachen Tagen. Heute war ja ein schwacher Tag, denn das Unternehmen ist grundsätzlich von der Aufstellung her ähnlich so aufgestellt wie Boeing oder auch Airbus, die ja auch schon Aufträge für Flugzeuge für die nächsten Jahre sicher haben. Und so ähnlich ist es bei First Solar, die haben schon Bestellungen von Solarzellen, Solarmodulen für die nächsten 2 bis 3 Jahre eingesammelt. Sie müssen also so lange produzieren, bis sie alle Aufträge abarbeiten können. Man muss allerdings dazu sagen, während bei Airbus und Boeing derzeit weiter natürlich Aufträge reinflattern, ist das bei First Solar derzeit ein bisschen schwierig aufgrund der Trump-Politik. Also insofern, da könnte natürlich am Ende noch ein böseres Erwachen kommen. Deswegen die Börse zuletzt auch ja so kritisch mit diesen Aktien. Aber alles in allem, ja, muss man trotzdem sagen, der Solarsektor antizyklisch sicherlich nicht ganz uninteressant. Und wenn man hier es spekulativer mag, dann kann man sicherlich in diesem Sektor auch mal was machen. Und First Solar wäre da sicherlich mit, wenn nicht sogar die absolut erste Wahl. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten wie Enphase Energy und so weiter, aber die sind mit Sicherheit dann auch sehr spekulativ. Ja, der zweitgrößte Verlierer, Bunge oder Bunge Global aus wahrscheinlich Chesterfield, naja, aber vom Namen her sah das halt französisch aus, egal. Ein weltweit führendes Agrar- und Lebensmittelunternehmen, und die Aktie heute definitiv etwas unter Abgabedruck. Einen Grund dafür konnte ich jetzt konkret nicht finden. Ich kenne das Unternehmen jetzt aber auch nicht besonders gut, muss ich sagen. Dem Namen nach, ja, habe ich schon mal gehört, aber ansonsten ist das jetzt nicht unbedingt mein Revier, und von daher vielleicht sind es hier auch die Zölle, die belasten, wer weiß das schon, in diesem Bereich. Und ja, mehr möchte ich dazu dann eigentlich auch nicht sagen. Und der Tagesverlierer, den hatten wir schon besprochen, die Aktie von Tesla. Die Gewinnerseite im S&P 500, DoorDash, Palantir haben wir auch schon, und dann noch Tractor Supply, ein Unternehmen, das Ersatzteile liefert für Traktoren und so weiter, also landwirtschaftliche Maschinen im weitesten Sinne. Die Aktie zuletzt auch mit einer Korrektur. Zuvor allerdings muss man auch sagen, ja, relativ gut gelaufen über viele Jahre, und die Korrektur, die scheint nun so langsam auch abgeschlossen zu sein. das bisherige Allzeithoch der Aktie, das lag so im Bereich von $62, ich glaube knapp darunter. Die Aktie jetzt heute mit diesem Kursgewinn von knapp 4% bei 56,76 aus dem Handel gegangen. Also das ist nicht mehr allzu viel, was da bis zur Rückkehr zum alten Hoch fehlt. Und wenn es da neue Hochs geben sollte, dann wären das natürlich auch große Kaufsignale. Ja, damit schnell zum deutschen Markt. Und der hat heute ja deutlich besser performt. Der DAX zum Beispiel mit einem Plus von 286,22 Punkten oder 1,2% auf 24.073,67. Das zumindest der Zetterschluss. Da sah es in den USA aber auch noch besser aus. Wobei zu dem Zeitpunkt teilweise der Dow Jones auch noch ganz stabil aussah und der Nasdaq eher unter Druck stand. Das hat sich dann im Handelsverlauf teilweise sogar ein bisschen gedreht. Ja, der DAX jedenfalls nachbörslich wird er etwas tiefer getaxt bei etwa 53.959 Punkten. Nichtsdestotrotz auch das noch ganz gut. Und wenn man sich die Gewinner- und Verliererliste des deutschen Blue Chips Index anschaut, dann muss man sagen, auf der Verliererseite hatten wir heute die Aktien von Sartorius, Kiagen und Merck. Und Sartorius und Kiagen, beides Medizintechnikunternehmen, beides Laborausrüster. Und hier gab es heute eine Meldung aus China, dass nämlich, weil die EU auf Medizintechnik aus China für Importe in die EU im Prinzip Strafzölle eingeführt hat, dass deswegen China sich ebenfalls wehrt und ebenfalls Strafzölle umgekehrt einführt. Und das hat diesen ganzen Sektor belastet. Sartorius, die Vorzugsaktie im DAX, mit einem Minus von 1,8%. Kiagen minus 2,2%. Es gab aber auch noch andere, wie zum Beispiel eine Stratec, wie zum Beispiel eine Carl Zeiss Meditec, die davon natürlich betroffen wurden. Generell muss man aber sagen, ganz so hart trifft es diese Unternehmen eigentlich nicht, denn die stellen oftmals die Produkte, die sie da nach China liefern, auch in China her. Also das sind da weltweit aufgestellte Konzerne mit entsprechenden Produktionsanlagen auch in China oder zumindest auf dem asiatischen Kontinent, sagen wir mal im weitesten Sinne. Und dementsprechend, ja, die Kursrückschläge sind auf der einen Seite verständlich aufgrund der Meldung, auf der anderen Seite würde ich jetzt da aber auch nicht zu viel hineininterpretieren. Und generell die Laborausrüster halte ich nach wie vor für tendenziell unterbewertet, günstig und deswegen Kaufkandidaten, wobei ich bei Sartorius nach wie vor die bei uns im Börsenbrief Musterdepot befindliche Stammaktie bevorzugen würde. Nicht, weil das irgendwie besser wäre oder so, aber sie ist einfach günstiger. Das heißt, ich kann für das gleiche Geld mehr Aktien kaufen und ansonsten sind beide Aktien mehr oder weniger gleich. Klar, die Vorzugsaktie bekommt eine kleine Vorzugsdividende, aber das ist kaum ein Unterschied. Und dafür hat die Stammaktie ein Stimmrecht, wobei das in dem Fall auch wenig bringt, weil es hier halt eine Gründerfamilie gibt, die da die Geschicke letztendlich bestimmt. Ja, dann Merck zuletzt mit einer Übernahme im Biotech-Sektor. Nichtsdestotrotz, die Aktie schon seit längerem im Sinkflug, muss man sagen. Nähert sich jetzt von oben der 100-Euro-Marke, ist noch nicht so lange her, da stand sie über 150. Und wenn man sich den Chart noch länger anschaut, dann ist es auch nicht so lange her, dass sie bei etwa 175, 176 Euro einen Doppeltop dann damals gemacht hat. Und jetzt muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. In der Vergangenheit Merck oftmals über Jahre ein Highflyer gewesen, aber oftmals dann auch mit schlechten 2-3 Jahren. Und aktuell sind wir wieder in so einer Phase und jetzt hier ins fallende Messer würde ich nicht hineingreifen. Allerdings, ich glaube, dass bei Merck jetzt heute das China-Thema nicht unbedingt das Dominante war. Ansonsten muss man bei DAX-Werten oder deutschen Werten derzeit natürlich nach wie vor noch aufpassen, weil hier die Dividendensaison immer noch so ein bisschen im Gange ist. Können natürlich auch immer Dividendenabschläge sein, aber ich glaube, bei Merck war das jetzt heute hier nicht der Fall. Zumindest kann ich davon jetzt hier auf die Schnelle nichts sehen. Die Gewinnerseite im DAX dann mit Rheinmetall, Siemens Energy und Heidelberg Materials. Rheinmetall hatte ich mich zuletzt schon zu geäußert. Grundsätzlich das beste Unternehmen im Sektor, also der beste Rüstungskonzern in Deutschland, weit vor Renk oder auch vor Hensoldt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alle recht heiß gelaufen sind und man sich hier eher vielleicht mal sogar auf der Short-Seite so langsam positionieren sollte. Allerdings hier vorsichtig das Ganze machen. Ich hatte ja bei Rheinmetall schon mal gedacht, dass um die 1000 eine gute Short-Chance bestehen könnte. Seinerzeit, muss man sagen, ging das zunächst nicht auf. Dann gab es ja diesen Zollzirkus von Trump. Da wäre es dann sogar kurzfristig, hätte es dann geklappt, muss man sagen, weil die Aktie ja dann an einem Tag fast 25% sogar gefallen ist. Aber damit möchte ich jetzt hier nicht mich herausreden. Generell war der Short eigentlich zu früh. Und jetzt muss man mal schauen, wie es hier weitergeht. Generell muss man aber auch sagen, wäre Rheinmetall jetzt derzeit nicht mein bevorzugtes, Short-Investment oder meine bevorzugte Short-Spekulation, weil es ja eben auch noch beispielsweise die Renk gibt, die aus meiner Sicht noch deutlich schlechter dasteht. Ja, dann Siemens Energy. Die Aktie kennt weiter kein Halten. Da kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen, warum da immer wieder neue Käufer reinkommen. Zwischenzeitlich, klar, gab es hier so einen Hype in diesem Sektor, aufgrund auch von künstlicher Intelligenz, das Thema Energie. Wir hatten es ja eben bei Constellation Energy schon. Aber so langsam glaube ich, dass hier auch das Ende der Fahnenstange erreicht sein müsste. Vielleicht will man hier nochmal die 100 Euro sehen. Bisher hat man sie ja noch nicht gesehen. Aber ansonsten, wie gesagt, kann ich das mittlerweile dann tatsächlich auch nicht mehr nachvollziehen, auch wenn ich natürlich, und das habe ich immer zugegeben, hier falsch lag, denn als sie damals Staatshilfe brauchten, hätte ich gedacht, dass die Aktie nicht so schnell sich erholen kann und so schnell wieder auf die Beine kommt. Und das war mit Sicherheit ein Fehler, denn sie hat sich mittlerweile mehr als verzehnfacht, ich glaube sogar mehr als verzwölffacht seit diesen Irrungen und Wirrungen. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Heidelberg Materials mit einem Plus von knapp 2,3% heute, kratzt jetzt an der 200-Euro-Marke. Und fundamental muss man sagen, ist die Aktie mit Sicherheit kein Superschnäppchen, aber auch nicht exorbitant überteuert. Charttechnisch zuletzt quasi wie auf Schienen, immer schön nach oben gelaufen. Wir hatten zuletzt beispielsweise den Anstieg auf 190, dann die mehr oder weniger lehrbuchmäßige Korrektur in Richtung 170, da so eine Art Doppelboden und jetzt über die 190 nach oben in Richtung neuer Hochs, war schon teilweise bei 200, nochmal zurückgesetzt Richtung 190. Und jetzt wäre der Weg eigentlich frei, charttechnisch zumindest in Richtung 225, vielleicht sogar noch einen Tick mehr. Das sieht definitiv bei der Aktie weiter gut aus. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Plus von 465,97 Punkten oder 1,54%, 30.746,88. Auch da hatte ich ja ein YouTube-Video gemacht mit dem Hinweis damals auf den charttechnischen Ausbruch und das Kursziel daraus 32.500 bis 33.000 Punkte. Das Problem war dann, dass uns Trumps Zollzirkus halt in die Quere kam. Deswegen gab es nochmal einen kompletten Ausverkauf, auch auf Basis des Index, also auf Indexbasis, so muss man es besser formulieren. Und das war natürlich schlecht, nichtsdestotrotz. Mittlerweile haben die Bullen das Ruder fest in der Hand. Natürlich, Trump kann jederzeit mit neuem Zollzirkus da auch wieder einen Strich durch die Rechnung machen, aber alles in allem sieht es nach wie vor sehr gut aus. Und gerade aufgrund der erratischen Politik von Trump wird ja auch derzeit viel umgeschichtet, gerade auch nach Europa und hier auch nach Deutschland. Und davon sollte natürlich früher oder später auch die zweite und dritte Reihe und in dem Fall der MDAX profitieren. Verlierer im MDAX heute, HelloFresh, da geht's einfach nicht richtig voran. Immer wenn da mal gute Meldungen kommen, gibt's danach wieder zwei schlechte so ungefähr. Ja, zuletzt ja der Finanzvorstand war es, glaube ich, der sich jetzt verabschieden möchte. Und Gewinnwarnungen hatten wir auch genug. Was man sagen kann, im Bereich von 8 Euro oder sogar darunter, aktuell stehen wir ja knapp 8,65. Da finde ich die Aktie ja fundamental so günstig, dass man da auf jeden Fall mal hineingehen kann. Ich würde es allerdings nicht gehebelt tun, denn man weiß ja nie, vielleicht kommt ja wieder eine Gewinnwarnung und dann fällt sie doch nochmal 10-20%. Aber prinzipiell, wenn da jetzt alles Negative im Kurs drin sein sollte, dann wäre sie so im Bereich 8 oder unter 8 Euro sicherlich mal eine Spekulation wert. Allerdings, wie gesagt, würde ich da nur die Aktie nehmen und kein Hebelprodukt. Ja, dann Carl Zeiss Meditec, eben schon angesprochen, leidet auch unter diesen China-News. Auch hier muss man aber sagen, fundamental bestens aufgestelltes Unternehmen. Allerdings hängen sie halt auch sehr stark am chinesischen Markt. Insofern, ja, sind hier die News etwas kritischer zu betrachten. Auf der anderen Seite, charttechnisch ist damit noch nichts passiert. Die Aktie ist nochmal zurückgesetzt, hat aber die letzten Tiefs jetzt noch nicht angesteuert. Und prinzipiell halte ich das Unternehmen für fundamental gut und die Aktie für fundamental günstig genug. Das heißt, im Bereich 50 Euro, wenn sie vielleicht nochmal 2-3% fällt, wäre sie für mich ein Kaufkandidat und kein Kaufkandidat für mich. Aixtron, zuletzt zwar auf Erholungskurs, aber die Aktie ist sehr, sehr volatil. Es gibt immer mal wieder zyklische Aufschwünge, die dann teilweise die Aktie sehr weit nach oben treiben. Wir hatten das ja vor etwas mehr als einem Jahr, als sie bei 40 und mehr stand und ich immer gesagt habe, das kann ich nicht nachvollziehen, die Aktie muss wieder runter. Dann hat sie sich nicht nur halbiert, wie ich es damals vermutet habe, sondern sogar ja gedrittelt und mehr. Mittlerweile wieder auf dem Weg nach oben, aber ja, nach diesem Abverkauf ist das erstmal nur eine Gegenbewegung und ob da mehr draus wird, muss man sehen. Wie gesagt, sehr, sehr zyklisches Geschäft. Oftmals läuft es da 1, 2, 3 Jahre sehr gut und die Aktie geht dann durch die Decke, steigt von 10 auf 40 oder mehr und dann läuft es wieder 1, 2, 3 Jahre schlechter und es geht nach unten. Und was man auch hier so ein bisschen als Damoklesschwert nehmen kann, der große Konkurrent von Aixtron in den USA, das war früher Cree und die haben sich dann mal in Wolfspeed umbenannt. Ja, und Wolfspeed steht ja jetzt vor der Insolvenz, das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt das Beste oben, wenn gleich man sagen muss, Aixtron, da sehe ich jetzt keine akute Insolvenzgefahr, also das sollte man jetzt hier auch nicht verwechseln. Die Gewinnerseite Auto1 Group, ThyssenKrupp und Bilfinger, Auto1 oder Auto1 Group, hatte ich ja darüber berichtet, dass ich zwei Autos dort hin verkauft habe, beides mal sehr zufrieden war. Natürlich hätte man im Privatverkauf vielleicht noch ein paar Euro mehr rausholen können, aber auch mit mehr Ärger. Von daher fand ich das schon ganz gut und habe die Aktie auch hier positiv besprochen, als sie bei 4, 5, 6, 7, 8 Euro war. Mittlerweile ist sie bei 28 und das Einzige, was mich ärgert, ist, dass ich da nicht selbst große Positionen gekauft habe. Nichtsdestotrotz, das ist quasi das Gegenstück zu Siemens Energy im DAX. Denn während ich bei Siemens Energy ja die Trendwende, den Turnaround verpasst habe, habe ich ihn bei Auto1 Group oder Auto1 Group ganz gut getroffen. Und ja, so ist das halt an der Börse. Mal gewinnt man, mal verlieren die anderen oder umgekehrt was. Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. In dem Fall bei Auto1 Group oder Auto1 Group war ich jedenfalls auf der richtigen Seite. Dann ThyssenKrupp. war ich zuletzt skeptisch und die Aktie ist dann ja auch gefallen. Jetzt ist sie wieder so ein bisschen am Kommen, aber das Problem, was ich hier habe, auch ich sehe natürlich die Entwicklungen hier, beispielsweise TKMS, die waren vor 2, 3 Jahren, hätte man noch gedacht, die gehen bald in die Insolvenz. Mittlerweile kann man sie an die Börse bringen, weil eben jetzt hier ja Rüstungsaufträge reinkommen und das ist ja die Marinesparte, also auch U-Boote und so weiter. Da ist man jetzt bestens ausgelastet und das hilft natürlich auch ThyssenKrupp. Nur generell bleibt es trotzdem dabei, der Konzern besteht natürlich aus vielen, vielen verschiedenen Einheiten. Teilweise hat man die ja schon versilbert, wie zum Beispiel der Aufzugsparte, was eher noch so eine Perle im Konzern war, jetzt bei der Marinesparte. Das war, wie gesagt, vor kurzem noch ein Rohrkrepierer. Jetzt ist es eine Perle und jetzt will man sie dann auch an die Börse bringen und vielleicht unter die Aktionäre dann auch bringen per Spin-off. Der Wasserstoffbereich Nucera, den man in die Börse gebracht hat, das ist jetzt nicht so das genialste Geschäft geworden, muss man sagen. Die Aktie hat sich seit dem Börsengang, glaube ich, mehr als halbiert. Und wie gesagt, ThyssenKrupp, da hat man sehr viele Bereiche und das bringt man jetzt alles irgendwie an die Börse und am Schluss bleibt dann die Muttergesellschaft quasi noch als Holding so ein bisschen übrig. Und natürlich kann die sich dann auch von den absoluten Rohrkrepierern trennen und sich dadurch besser aufstellen. Aber ob die Aktie jetzt dadurch noch viel Kurspotenzial nach oben hat, also ich sag's mal so, als sie zuletzt bei 8 war, da war sie so am unteren Ende der Handelsspanne, die sie zuletzt ausgebildet hat. Da konnte man sicherlich auch mal riskieren. Jetzt, wenn man das gemacht hat, hat man schon mehr als 20% gewonnen. Auf der Oberseite so zwischen 10 und 11 Euro ist drin. Das wären dann nochmal so vielleicht bis zu 10% auf der Oberseite, wenn es gut läuft, vielleicht 12-13%. Aber ob das jetzt nachhaltig da über 11 geht, glaube ich nicht. Und alles über 10,50 würde ich tatsächlich, wenn ich dann überhaupt etwas machen wollte, hier eher auch mal mich auf der Short-Seite umsehen. Ja, und dann der Tagesgewinner, die Aktie von Bilfinger mit einem Plus von über 7%. Der ja, ehemalige Baukonzern, jetzt eher Baudienstleister, hat den Turnaround natürlich vollzogen. Da war ja damals ein Politiker als CEO mit Roland Koch. Dessen Abgang war dann alles andere als schön. Als er dann weg war, musste man dort auch massiv aufräumen. Mittlerweile hat man das geschafft. Die Aktie hat sich aber jetzt in den letzten 3, 4, 5 Jahren auch verfünffacht. Und ja, jetzt muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Kurzfristig profitiert man natürlich auch von der Politik in Deutschland mit diesen Megaschulden, wo ja auch in Infrastruktur investiert werden soll. Und da ist natürlich Bilfinger immer ein Name, der gehandelt wird, wenn es da neue Bauprojekte und so weiter geben soll. Ja, deswegen die Aktie zuletzt sehr schön gelaufen, aber so im Bereich 90 Euro, vielleicht klappt es noch mit der 100, aber da wird die Luft dann doch langsam dünn und man sieht auch heute der Kurssprung, diese fast 8%, das deutet schon auf eine beginnende Euphorie so ein bisschen hin und insofern würde ich da langsam tatsächlich eher mal zu Gewinnmitnahmen raten. Shorten würde ich jetzt noch nicht, aber mal erste Gewinnmitnahmen zu tätigen, man muss ja nicht gleich alles verkaufen, das halte ich dann hier doch für cleverer, als jetzt noch da auf den bereits weit gefahrenen Zug aufzuspringen. Dann der SDAX heute mit einem Plus von 130,67 Punkten oder 0,75%, 17.610,95. Verlierer Stratec, Borussia Dortmund, Schott Pharma. Stratec, klar, auch getroffen von diesen China-News. Schott Pharma vielleicht sogar auch. Könnte sein, dass das da so ein bisschen mit reinspielt. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Die Aktie, das Unternehmen kenne ich jetzt zu wenig, muss man sagen. Was man auf jeden Fall hier zuletzt gehört hat, dass da ein neuer Finanzchef wohl übernehmen soll. Aber ja, die Besetzung im Management, die haben jetzt natürlich auch das Vertrauen in das Management und in das Unternehmen zuletzt nicht bestärkt und deswegen die Aktie, die zuvor ja einen schönen Run hatte von den Tiefs da im April, die teilweise ja im Bereich unter 19 waren, auf zwischenzeitlich in der Spitze 30, da wurde jetzt schon wieder gut was abgeknabbert und jetzt mal schauen, wo die Aktie sich dann am Ende auspendeln kann. Ja, und dazwischen die Borussia Dortmund, da gab es zuletzt die Meldung, dass Jamie Gittens wohl zum FC Chelsea wechseln wird. Vollzug wurde, glaube ich, jetzt noch nicht gemeldet, aber das scheint sich abzuzeichnen. Man ist dann auch bei der Club-WM, genau wie der FC Bayern, ausgeschieden. Jamal Musiala übrigens jetzt operiert hat, kam eben die Meldung vom FC Bayern, erfolgreich operiert. Also da hoffen wir mal, dass es ihm schnell wieder gut geht. Und ja, die Bayern raus, Dortmund raus, damit natürlich auch das Geldverdienen dort erstmal beendet. Beide dürften so um die 50 Millionen, ich glaube, der FC Bayern noch einen Tick mehr als 50 Millionen dort verdient haben. War ja ohnehin so eine Sache, ursprünglich als die Club-WM da eingeführt wurde, waren alle am Meckern, die Spieler hätten ohnehin schon zu wenig Pausen, als man dann aber die hohen Geldsummen, die es da zu verdienen gab, für die beiden deutschen Vorzeigevereine zumindest, gehört hat, da waren sie auf einmal dann doch Fans davon, naja, Geld regiert die Welt. Ich habe mir das ab und zu mal angeguckt bei DAZN, muss man sagen, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn der FC Bayern den Titel da gewonnen hätte und das ein oder andere gute Spiel gab es ja tatsächlich auch, aber generell hat mich das bisher nicht vom Hocker gehauen und nicht überzeugt und ja, allerdings auch die Damen-Europameisterschaft der Frauen interessiert mich aktuell noch recht wenig, vielleicht kommt ja da das Turnier noch ein bisschen besser in Fahrt. Sei es wie es sei, Dortmund heute auf jeden Fall mit einem Minus von 3,2% auf der Verliererseite. Und die Gewinnerseite Befesa, Alzchem Krupp und Salzgitter. Befesa, muss man sagen, aus dem Entsorgungsbereich. Die Aktie jetzt heute mit einem charttechnisch fetten Kaufsignal. Der Ausbruch über die Marke von 28,50 ist vollzogen. Das muss jetzt noch bestätigt werden. Am besten wäre, die Aktie läuft jetzt bis 30 und setzt dann nochmal Richtung 28,50, 29 Euro zurück. Auf jeden Fall damit ein Kaufsignal generiert mit Kursziel 35 und die Aktie ist ja zuletzt schon ganz gut gelaufen und dürfte diesen Lauf jetzt auch noch etwas fortsetzen. Man darf aber auch nicht vergessen, ist noch nicht so lange her. Im Jahr 2023 stand sie noch über 55 Euro. Das heißt, selbst wenn sie dann jetzt kurzfristig auf 35 läuft, dann haben die langfristigen Aktionäre immer noch keinen großen Gewinn. Dann Alzchem, ja, wird immer so ein bisschen auch als Rüstungschemiekonzern gesehen, weil man mit Chemikalien, die Alzchem eben dort liefert, auch, Bomben, Granaten, sowas herstellen kann. Auf jeden Fall Sprengstoff und dementsprechend die Aktie zuletzt auch mit einem Mega-Run und alle sagen, sie ist zu teuer, aber sie läuft und läuft und läuft, so ein bisschen wie der VW Käfer. Nichtsdestotrotz, fundamental ist sie teuer, charttechnisch, ja, jetzt mit neuen Hochs, ob die jetzt gehalten werden können, muss man noch sehen. Wenn das der Fall wäre, wenn die Aktie dann weiter steigt, läge das nächste Kursziel so im Bereich 160, 165 Euro und dann müsste man weiter sehen, ob es dann vielleicht mal zu einem Rücksetzer, zu einer Korrektur oder was auch immer dann kommen mag. Ja, und Salzgitter, heute ein Plus von über 7% auch. Der Konzern ist ja auch an dem Hamburger Kupferkonzern Aurubis beteiligt. Und generell muss man sagen, für Kupfer sah es zuletzt ganz brauchbar aus, dass dort mit den Preisen nach oben geht. Das würde natürlich auch einer Aurubis helfen, die jetzt auch zuletzt ganz gut gestiegen ist und das hat so ein bisschen auch dann durchgeschlagen auf Salzgitter. Zudem gab es da ja in der Vergangenheit Übernahmespekulationen, Übernahmegerüchte und das jetzt in Verbindung mit Kupfer, Aurubis und so weiter, das sieht definitiv gut aus. Nichtsdestotrotz, Salzgitter als Aktie gefällt mir persönlich nicht. Charttechnisch ja, ist sie auch noch nicht besonders frei. Problem ist, sie steht jetzt im Bereich 22,20, heutiger Schlusskurs. Sie kann jetzt quasi erstmal weiterlaufen Richtung 24, aber sie müsste da drüber, um ein Kaufsignal dann zu erzeugen Richtung 28, vielleicht sogar 30. Und ob sie die Kraft dazu hat, nachdem sie ja zuletzt jetzt auch schon von unter 19 auf 22 gestiegen ist, das muss man erstmal abwarten. Fakt ist, wenn ich überhaupt irgendwie auf Salzgitter setzen wollte, würde ich es wahrscheinlich eher indirekt in Anführungszeichen tun und direkt zu Aurubis greifen. Ja, und dann noch der TecDAX, die deutschen Technologiewerte heute mit einem Plus von 24,72 Punkten, 0,64%, 3.897,13 nach wie vor. Der Index selbst sieht sowohl fundamental wie auch charttechnisch eigentlich ganz gut aus, aber die Bullen können nicht so richtig abliefern, sie setzen sich nicht so richtig durch. Der Index müsste längst bei 4.000 oder darüber stehen und damit Kaufsignale Richtung 4.800 generiert haben, aber er bleibt immer so ein bisschen hängen. Nichtsdestotrotz, die Richtung ist tendenziell nach oben. Dementsprechend sieht das Ganze ganz gut aus, aber wie gesagt, die Bullen müssen am Ball bleiben, müssen den Index über 3,9, über 4.000 bringen, erst dann gibt es fette Kaufsignale. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Carl Zeiss Meditec, schon besprochen, China News, Aixtron, schon besprochen und Süß Microtech, die Aktie zuletzt auch wild hin und her, gilt ja als KI-Profiteur, das möchte ich auch gar nicht abstreiten, aber man muss schon sagen, da muss man die Kirsche ein bisschen im Dorf lassen und ich hatte in der Vergangenheit bei Kursen von 70 Euro und mehr davor gewarnt, dass die sich auch halbieren kann. Das hat sie zwischenzeitlich gemacht. Jetzt ist sie wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben. Aber ich habe zuletzt auch schon gesagt, ich kann mir noch ein bisschen höhere Kurse vorstellen. Vielleicht so 45, 46, wenn es gut läuft. 50 Euro. Aber dann sollte langsam auch der Deckel drauf sein. Die alten 60, 70 Euro, die sehe ich jetzt so lange, so vorerst mal nicht. Und würde mich überraschen, wenn es dahin zurückgeht. Und längerfristig, ich kenne Süß Microtech, wie gesagt, war ja auch schon damals am neuen Markt. Und ist immer auch ein sehr zyklischer Wert gewesen, der teilweise in kurzer Zeit, in einem Jahr sich dann verdoppeln, verdreifachen und mehr konnte, aber das dann nie langfristig halten konnte. Später ging es dann immer wieder auch deutlich zurück und von daher, wie gesagt, würde ich da jetzt nicht Haus und Hof darauf setzen, dass es dann noch viel weiter nach oben geht. Ja, und die Gewinnerseite, Cancom, Hensoldt und Jonas Group. Cancom zuletzt auch wild hin und her gesprungen. Aus meiner Sicht die Aktie sehr günstig. Das Problem ist hier das Management. Das redet mir zu viel und liefert zu wenig. Das muss man auch mal so ganz klar sagen. Dennoch sieht Cancom aus meiner Sicht ganz brauchbar aus. Allerdings, es gibt in dem Bereich halt auch andere Werte, die ganz brauchbar aussehen, wie zum Beispiel eine Bechtle, die mir allerdings auch zuletzt so ein bisschen zu vogue waren. Mal schauen, ob die auch wieder umsteuern können. Oder auch eine GFT, die zuletzt ja auch gute Nachrichten hatten, da ja auch von einem, ich hatte ja hier drüber berichtet, KI-Robotik-Unternehmen ausgesucht wurden als Softwarelieferant, wenn man so will. Aber das ist auch schon wieder so ein bisschen in sich zusammengefallen. Nichtsdestotrotz, wenn GFT es schafft, über 24, über 25 Euro zu laufen, kann es Richtung 30 gehen und eigentlich der fundamental faire Wert, der liegt mindestens im Bereich von knapp 40 Euro und ich könnte mir sogar noch mehr vorstellen bei GFT. Von daher, Cancom ist nicht mein Top-Favorit im Sektor, aber ja, ich kann durchaus verstehen, dass man, wenn es da zurückgeht mit dem Kurs in Richtung so 25, 26 Euro, wo sie zuletzt war, dass man dann da zugreift. Dann Hensoldt, eben schon besprochen, der deutsche Rüstungssektor, sicherlich en vogue. Rheinmetall würde ich auch nicht unbedingt bevorzugt shorten. Bei Hensoldt auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Renk ist da eher mein Kandidat, aber nichtsdestotrotz auf diesen Kursniveaus von fast 100 Euro würde ich da nicht mehr reinspringen, sondern eher auch mal Teilgewinne zum Beispiel mitnehmen, wenn man nicht shorten möchte. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, hier sehr, sehr viel Euphorie mittlerweile in den Kursen. Und da wäre zumindest mal eine größere Korrektur notwendig. Eigentlich sind einige Aktien da auch schon aus meiner Sicht zu heiß gelaufen und müssten eigentlich mal deutlicher zurückkommen. Und dann der Tagesgewinner Janos Group bei uns im TAC-Musterdepot drin. Wir haben bei Kursen von 41,45 zuletzt Gewinne mitgenommen, Teilgewinne mitgenommen. Wir hatten gekauft einmal um die 18 und einmal, glaube ich, um die 15, 16 Euro. Dementsprechend waren das auch schöne Gewinne. Die Position wurde damit etwas groß, deswegen haben wir Teilgewinne mitgenommen. Ich hatte auch gesagt, die kann Richtung 35 mal korrigieren. Das hat sie nicht ganz gemacht bisher, aber in die Richtung ging es schon. Und jetzt nimmt sie wieder Anlauf nach oben, 39,50. Hatte das Unternehmen, das Management ja auch auf dem Eigenkapitalforum getroffen und war dort eigentlich sehr angetan von dem, was ich gehört habe. Auch was man dort erzählt hat, hat gestimmt. Man hat nämlich damals gesagt, der Großaktionär Warburg Pincus, der wird wahrscheinlich bald größere Anteile verkaufen, aussteigen. Das ist mittlerweile erfolgt. Dadurch ja auch die Aufnahme in die Indizes der Aktie, glaube ich, im MDAX ist ja auch drin. Und zuletzt gab es dann ja auch so ein bisschen Kritik im Tag, warum man da Gewinne mitnimmt. Wenn die doch jetzt in die Indizes kommt, dann müssten ja doch die ETFs und die Fonds kaufen. Meines Erachtens hatten die das aber schon getan, deswegen der Kursanstieg. Wir haben natürlich nicht ganz das Hoch getroffen, sie waren mal kurz über 42, aber ein Teilverkauf bei 41,45 mit, glaube ich, 122% Kursgewinn, der konnte sich auch sehen lassen. Ja, und mehr gibt es da jetzt eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Kommen wir zum Schluss dann noch kurz zum Kryptomarkt und der hat übers Wochenende auch zunächst mal gelitten unter den Zolldrohungen, Zollankündigungen, die es da teilweise gab, dann mit der Entspannung, dass sie erst zum 1. August dann doch in Kraft treten sollen, mit der Meldung Scott Bessent hat sich dazu geäußert, dass es da bald Handelsdeals geben würde, ging es dann nach oben. Heute im Handelsverlauf muss man sagen, gerade seit die US-Börsen offen waren, ging es ja doch eher nach unten und das hat dann auch die Kryptos belastet. Der Bitcoin war ja teilweise schon wieder in Richtung 110.000 Dollar unterwegs. Aktuell dümpelt er unter der 108.000er Marke. Auch die Zinserwartungen haben sich ja zuletzt in den USA wieder ein bisschen verschoben. Man erwartet jetzt nur noch bestenfalls 2 Zinssenkungen, nachdem es zuletzt ja noch 3 waren. Ja, und auch die anderen Kryptos dementsprechend natürlich so ein bisschen heute schwächer. Ethereum beispielsweise zwar noch solide über der 2.500-Dollar Marke, aber jetzt auch wieder ein Rücksetzer, war gestern teilweise über 2.6, jetzt 2.530 etwa. Alles kein Beinbruch, aber ich denke, man wird hier noch ein bisschen Zeit brauchen. Zum Jahresende hin erwarte ich mir aber bei den Kryptos definitiv einen größeren Bullrun, auch weil dann die Federal Reserve, egal ob es jetzt 1, 2, 3 oder noch mehr Zinssenkungen werden, definitiv die Geldpolitik lockerer gestalten wird und das sollte insbesondere dann auch dem Ether helfen, der im letzten Quartal erstmals seit längerer Zeit auch wieder besser performt hat als der Bitcoin und das ist immer ein gutes Zeichen, dass es jetzt Verschiebungen gibt in Richtung eher der Altcoins, zunächst mal Richtung der großen Ethereum, Solana, Binance Coin und so weiter. XRP sicherlich auch nicht zu vergessen. Und dann, wenn wir ein Altcoin-Season erstmal eingeleitet haben, dann werden irgendwann auch die kleineren Altcoins anspringen. Und weil die auch eine geringe Market Cap oftmals haben und auch einen geringen Circulating Supply an der Börse, würde man Free Float dazu sagen, wenn da natürlich Kaufdruck reinkommt, können die Kurse sehr schnell sehr hoch durch die Decke schießen. Und da sollte man sich jetzt eben positionieren und dementsprechend sicherlich auch den TAC abonnieren. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne denke ich, dass es mal wieder ein guter Rundumschlag war. Viel kürzer ist es leider nicht geworden, obwohl ich es mir vorgenommen hatte. Aber es ist alles, glaube ich, besprochen worden, was es zu besprechen gab. Dann hoffe ich, dass euch das gefallen hat. Schauen wir mal, wie sich die Märkte jetzt weiterentwickeln. Ich hoffe, dass Trump da jetzt nicht nochmal so einen Zollkrieg anfängt, denn das geht mir langsam auch auf den Keks. Die Volatilität, die er damit verursacht, zumal er am Ende ja dann doch wieder zurückrudert. Und könnte man sich dann auch gleich von vornherein schenken. Sei es wie es sei, man darf gespannt sein. Fakt ist, dass ich zum Jahresende hin in den USA eine lockere Geldpolitik erwarte und die dürfte Risikoassets dementsprechend befeuern. Deswegen auch die Kryptos aus meiner Sicht derzeit interessant. Da werde ich in dieser Woche auch noch das ein oder andere Webinar haben, zum Beispiel im TAC, das TAC-Krypto-Webinar. aber auch noch andere. Ich hatte ja zuletzt auch beispielsweise den Just Trade Podcast über den Genius Act und die Stablecoins besprochen. Und ja, das könnt ihr euch natürlich auch gerne anhören. Und natürlich wird auch mein YouTube-Kanal weitergeführt. Und in diesem Sinne soll es das dann jetzt gewesen sein. Und ich sage an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.